Guten Morgen. Also nochmal zu dem Film. Auch wenn ihr nicht in der Jüngerschaftsschulung dabei sein wollt, es lohnt sich, den Film anzugucken. Ich denke, da gilt die Einladung ja auch für alle, die sonst Zeit haben. Genau. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich euch Christa und Jürgen Bohnsdorf vorstellen darf. Kommt ihr bitte nach vorne.
Hallo,
ja, nochmal ganz. Es ist nämlich eine ganz, ganz lange Zeit. Ich habe gestern nachgerechnet, wie viele Jahre wir uns eigentlich schon kennen. Ich bin auf 32 gekommen. Mhm. Gell? Stimmt. Und zwar, ich muss sagen, Jürgen ist eigentlich so ein bisschen mein geistlicher Vater. Und deswegen bin ich also besonders glücklich, dass er heute da ist und dass er heute für uns eine Predigt hält. Und Christa, wie gesagt, ich war auf der Bibelschule in Neues Leben damals. Heute ist es theologisches
Seminar Rheinland.
Ja. Theologisches Seminar Rheinland.
Wir haben also viele Ausländer, die bei uns unterrichten. Die verstehen das besser als Neues Leben Bibelschule.
Okay, ja genau. Nee, also es ist, muss ich sagen, das war meine wertvollste Zeit, nachdem ich mich mit 19 für Jesus entschieden habe und immer wieder auf die Nase gefallen bin, weil ich eben Gottes Wort nicht gekannt habe, weil ich es auch von der Jugend her nicht kannte, hat Gott mich eben zur Bibelschule gerufen. Und ich habe damals gesagt, naja gut, ein Jahr nochmal in die Schulbank, das mache ich. Und dann war ich also in Neues Leben, war die einzige Bibelschule, die ich gefunden habe, die nur ein Jahr anbietete. Und wie gesagt, dann war ich da mein Jahr und habe mich durchgekämpft und Gott hat an mir gearbeitet. Und es war also echt total schwer, aber wunderschön. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich wieder arbeiten in den Beruf. Und dann hat Jürgen immer wieder gemeint, nee, Ute, ich glaube, du bleibst noch ein bisschen länger. Ne? Und ich habe gesagt, nee, das kannst du mir nicht antun. Ich bin kein Hocker und kein Studierer. Aber er wusste es besser von Gott und so durfte ich 2 Jahre bleiben. Und es war eine ganz, ganz segensreiche Zeit, was Jürgen auch Christa uns mitgegeben hat. Jürgen sagt immer, wenn du deine Zeit sinnvoll verbringen möchtest, dann lies jeden Tag ein Buch der Bibel oder ein Teil des Buch des Bibels. Also wenn es jemand gibt, der das Wort Psalm, wir haben es ja schon viel vom Psalm heute gehabt, 119, 105, wahr macht, dann ist es er. Also dein Wort ist meines Fußes Leuchte auf meinem Wege. Ne? Jeden Tag ein Bibelteil zu lesen, das ist das, was uns wirklich Kraft und Nahrung gibt. Und dafür danke ich dir ganz herzlich und freue mich riesig, dass ihr euch den Weg aufgemacht habt hierher und dass wir auch heute Mittag noch ein bisschen Gemeinschaft haben dürfen.
Dankeschön. Ja. Wir sind auch herzlich aufgenommen worden beim Gemeindeleiter. Und wir haben die Zeit jetzt hier in Welzheim genossen. Wunderschön. Also es ist vergleichbar so schön wie La Bœuf, die Perle an der Ostsee.
Ja, das kann ich auch noch bestätigen. Also es ist wirklich schön. Gestern musste ich noch meine Wohnung noch mal putzen. Wir müssen dir noch abgeben. Von dem her konnte ich leider auch in der Minga nicht dabei sein hier. Okay, gut. Wie geht's jetzt weiter?
Jetzt kommt noch ein Lied. Und danach ein Lied.
Ja, dann dürft ihr noch mal runter.
Ich will dich anbeten.
So, es ist schön, hier zu sein. Wir freuen uns über diese Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben. Und man hatte mich gebeten, über Taufe zu sprechen. Und ich habe da verschiedene Fragen bekommen. Und gestern hatten wir uns schon getroffen von der Gemeindeleitung und haben uns da ein bisschen ausgetauscht und haben da auch ein paar Gedanken gesammelt. Was interessant ist, dass so die Taufvorbereitung, da finden wir wenig Belege in der Bibel, aber ich habe einen Beleg gefunden, und zwar ist das Hebräer 6, ab Vers 1, da steht etwas vom Taufunterricht. Das ist also schon sehr interessant. Hebräer ist an die Juden geschrieben worden. Man weiß nicht genau, wer das verfasst hat, den Brief, aber jedenfalls ist er in der Bibel aufgenommen worden. Das ist übrigens kanonische Exegese, nicht? Dass alles, was die Kirche aufgenommen hat in der Bibel an Texten, das ist für uns verbindlich. Es gibt die historisch-kritische Methode, da lässt man einfach Bücher weg und sagt, die sind nicht vom Autoren. Aber wir gehen davon aus, so wie die Bibel sich selbst zitiert, dass wir kanonische Exegese betreiben können. Wir haben ungefähr 300 Zitate, 250, 300 Zitate aus der Bibel im Alten Testament, die im Neuen Testament zitiert werden. Man sieht das in der griechischen Bibel, da kann man das hinten nachgucken. Da gibt es auch Bücher drüber, und zwar Archer Quotation of the Old Testament in the New Testament, a complete survey. Da sieht man dann alle Texte, die im Neuen Testament aus dem Alten Testament Bezug haben und kann das dann so vergleichen und stellt fest, die Bibel wurde im Sinn der Aussagen verstanden. Ich habe, nachdem ich das verstanden habe, nicht einen einzigen Text gefunden, wo ich sagen müsste, der wäre irgendwie nachträglich reingekommen oder das ist Unsinn oder das ist unvernünftig. Ich hatte früher immer mal Schwierigkeiten gehabt, der Noah-Geschichte zu glauben, der dann im Wasser geschwommen ist und dann kriegte er ein Wassertaxi von Gott, so einen Fisch, und der hat ihn dann an Land gesetzt. Das war für mich etwas, was unvorstellbar war. Aber im Neuen Testament sagt das Jesus auch, dass Noah dann im Wasser gewesen ist und nach Jona im Wasser gewesen ist, 3 Tage und 3 Nächte, und dass er dann an Land gekommen ist. Ja, und das ist auch ein Bild der Taufe beim Petrus, und sodass wir von da aus eigentlich dann doch einige Texte haben, die darauf Bezug nehmen. Und in Hebräer 6, ab Vers 1, da wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zu dem Vollkommeneren wenden. Wir wollen abermals den Grund legen mit Umkehr vom Leben, mit den Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Taufen und Hände auflegen und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht mehr tun, sondern wir wollen uns jetzt den Dingen zuwenden, die dann auch wichtig sind und die dann eben nachher kommen. Also diese Aussage, wir wollen uns jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zu dem Vollkommeneren wenden. Und dann heißt es dann, wir wollen uns nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben, mit der Lehre vom Taufen und Hände auflegen. Es gab offenbar eine Reihenfolge des Unterrichts, der damals praktiziert wurde und dann ebenso auch in der Bibel aufgenommen wurde. Wer jetzt den Hebräerbrief geschrieben hat, wissen wir nicht. Einige sagen Paulus, andere sagen Barnabas, Apollos oder Lukas. Es gibt auch Theologen, die meinen, das hätte eine Frau geschrieben. Deswegen hätte sie ihren Namen da nicht genannt, weil Frauen immer so bescheiden sind. Gut, aber jedenfalls haben wir da eine Reihenfolge. Und diese Reihenfolge wird auch im Missionsbefehl betont von Jesus Christus, der eben sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufet sie, wer ist damit gemeint? Sind die Völker damit gemeint? Nein, da sind die Jünger gemeint. Dieses Sie ist vom Griechischen her eindeutig auf die Jünger zu beziehen und nicht auf die Völker. Das wäre ein anderer Fall, eine andere Satzkonstruktion, die man da hätte. Jedenfalls, da haben wir auch eben einen Text, der in diese gleiche Richtung geht. Also macht zu Jüngern alle Völker. Die Jüngerschaft wird ja an anderer Stelle bei Matthäus beschrieben, nämlich wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Wer Vater oder Mutter und so weiter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Sodass also diese Jüngerschaft ein starker, starker Einschnitt ist im Leben eines Menschen. Und das hat Jesus dann genauso gesagt, wie wir das auch im Hebräerbrief, Hebräer 6 gelesen haben, dass es eben da unterschiedliche Abschnitte gibt, die zu lehren sind und die man dann unterrichten kann. Ja, Jesus trifft als Auferstandener die Jünger. Jesus hat den Ort bestimmt. Er sagte, sie sollen nach Galiläa an den Berg gehen, wohin sie Jesus bestellt hatte. Also Jesus hat gesagt, dass er die Jünger da treffen will. Und das wird wahrscheinlich am See Genezareth gewesen sein. Das weiß man aber nicht mit Sicherheit. Wahrscheinlich da, wo er die Bergpredigt gehalten hat, da von dort aus, das kann sein, dass er da die Jünger hinbestellt hat. Wir wissen das aber nicht. Die Kommentare sind sich da nicht einig. Es gibt da keine letzte Sicherheit. Ja, Bibelkommentar und Edition C und so weiter. Also man kommt da bei den Gedanken nicht weiter. Aber Jesus hat das mehrfach wiederholt. Nachdem ich auferweckt sein werde, werde ich vor euch hergehen nach Galiläa. Und dann Matthäus 28, 6. Und dass er von den Toten auferstanden sein wird und dass er vor ihnen hergeht, vor den Jüngern hergeht, nach Galiläa. Das war eben ein großer Berg. Ich war einmal da am See Genezareth und das war wirklich beeindruckend. Ich habe versucht, auch mit dem Fahrrad den See zu umfahren, aber das ist zu groß. Nicht? Man wird da irgendwie müde auch. Und ich bin dann froh, dass ich ein Schiff wieder hatte, das mich dann zurückgebracht hatte und dass ich von da aus dann darüber nochmal nachdenken konnte, was die Jünger eigentlich da gemacht haben. Sie haben sich richtig angestrengt. Sie sind also mit dem Boot gefahren und das ist auch ziemlich bewegt da. Da gibt es starke Stürme, die dann auch so ein Boot zum Kentern bringen können. Und die hatten da auch schon richtig Angst. Zum Beispiel in Matthäus 14 haben wir den Petrus, der Jesus Christus entgegengehen wollte und der dann gezweifelt hat und dann am Ertrinken war. Und dieses Wort Zweifeln steht auch hier in diesem Text. Und etliche aber zweifelten, ob das überhaupt Jesus gewesen ist, der ihnen da begegnet ist. Und aber sie hatten dann die Gewissheit, nämlich das leere Grab, das Sehen Jesus mit eigenen Augen, das Hören seiner Worte, die Mahlgemeinschaft, das Betasten mit den Händen und dann der Auferstandene hat sich dann so den Jüngern gezeigt. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Jesus erklärt die neue Situation. Das ist, was passiert nach seiner Auferstehung von den Toten. Er hat alle Gewalt. Er ist derjenige, der wirklich alle Herrschaft ausüben kann. Und das tut er auch. Jesus tritt dazu und er erklärt die neue Situation. Er hat alle Macht von Gott bekommen. Er hat das Recht, Autorität, Freiheit. Er hat Macht, Kraft, Vollmacht. Er hat die Mächte zu herrschen. Er hat die Throne, Herrschaft, Regierung. Er hat alle ausführende Gewalt. Das heißt, unser Leben liegt allein in Jesu Hand. Auch unsere Gesundheit ist allein in der Hand von Jesus Christus. Und er kann eben die Geschichte lenken, wie er es für gut hält und wie er es für möglich hält. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir können ja sagen, na gut, also was soll schon werden? Wir sind nicht mehr so jung und frisch, wie wir früher mal waren. Man merkt das so mit der Zeit, dass man doch ein bisschen älter wird. Das kann man schon an den Zähnen feststellen. Wenn man weniger Zähne hat, dann ist irgendwas passiert. Und von da aus können wir uns dann freuen, dass wir in der Hand unseres Herrn sind. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Jesus Christus ist der Autor von allen Dingen. Paulus hatte dann das Erlebnis gehabt, dass er entrückt wurde in den dritten Himmel und vom dritten Himmel aus zum Paradies. Und er hörte dann unaussprechliche, herrliche Worte, von denen kein Mensch sagen kann. Jedenfalls, das hat er dann so erlebt. Im 1. Könige 8, Vers 27 steht, dass Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. So groß ist Gott. Ja, wie groß ist denn unsere Milchstraße, auf der wir so ungefähr mit 12.000 Kilometer die Stunde dann durch die Gegend fahren? Also 100 Milliarden Sonnen haben wir in unserer Milchstraße, 100 Milliarden. Also da brauchen wir gar nicht anfangen zu zählen, nicht? Bis 5.000 Jahre wären wir nicht alt. Also die ganze Vollzahl der Sonnen können wir nicht zählen. Und wir haben 100 Milliarden Milchstraßen. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden Sonnen. Und die Planeten sind noch gar nicht mit drin. Und was es da noch so alles gibt. Und den Mond, den wir haben, der die Erde umkreist, der ist ganz wichtig. Wenn der Mond nicht da wäre, dann würde die Erde taumeln. Wir wären wie ein Taumelball, der nicht stabil läuft, sondern der einfach dann hin und her schwankt. Wenn wir mal Leute sehen, die vielleicht ein bisschen viel getrunken haben, die taumeln auch, nicht? So würde das die Erde machen, wenn der Mond nicht da wäre und der Mond dann eben für die Stabilität sorgen würde. Oder wenn wir uns vorstellen würden, wir wären 4% weiter weg von der Sonne, dann hätten wir auch ein Problem, nämlich es würde zu kalt sein. Wir wären alle erfroren. Und wenn wir 4% näher an der Sonne wären, dann wäre es uns zu heiß. Also wir sind genau auf Naturkonstanten hin, ist das Universum gebaut. Man nennt das anthropische Prinzip, dass das so dann gemacht worden ist von Gott. Das heißt, 40 Naturkonstanten müssen in einem ganz, ganz engen Rahmen sein, sonst wäre nichts möglich. Ich habe mich früher damit mal mehr beschäftigt, mich hat das interessiert. Ich bin Ingenieur vom Beruf und gucke immer mal, wie sieht das physikalisch aus, was ich an theologischen Dingen da verbreite. Und dann komme ich ins Nachdenken und kann nur staunen, wie wunderbar Gott das geschaffen hat. Diese 40 Naturkonstanten sind ungefähr 10 hoch minus 60, ist so etwa die Zahl, die man sich da merken kann. Wenn eins ein bisschen weiter weg ist, als diese 10 hoch minus 60 angeben, dann würde die Welt gar nicht sein. Dann würden wir andere Planeten nicht mehr sehen oder wir wären schon kollabiert und es würde uns dann nicht mehr geben. Also ich habe mal ein paar Bilder davon gemacht, von dem, wie großartig dann der Lufthimmel ist. Also die Entrückung war der Himmel, der dritte Himmel, Sternhimmel, die Sterne, die wir sehen und dann Lufthimmel. Und wenn man hier spazieren geht und die Sonne scheint nachts, dann kann man ja auch mal anfangen, die Sterne zu zählen und hat dann diese riesengroße Zahl von Werken, die Gott gemacht hat. Ja, der nächste Gedanke, der mich dann beschäftigt hat, ist dieser große Missionsbefehl. Also geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr die Jünger tauft. Andere Übersetzungen sagen, indem man die Nationen tauft, aber das steht da nicht. Das hätten manche Kirchen vielleicht gerne, dass die Nationen getauft würden, das wären dann alle Christen oder so, aber das ist jetzt hier in diesem Text nicht drin. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also wir haben also hier diesen Zweischritt. Erst einmal, dass Menschen sich bekehren. Und das ist ganz wichtig. Auch für unsere Gemeinde ist das wichtig. Wir haben also in unserer Gemeinde so ungefähr 230 Mitarbeiter, Leute, die zu unserer Gemeinde gehören. Und diese Gemeinde bestellt euch natürlich auch schöne Grüße. Ich habe übrigens auch so eine Dauerlizenz zu grüßen, auch vom Theologischen Seminar Rheinland kann ich euch also herzlich grüßen. Und die freuen sich natürlich auch, dass ihr euch hier zusammenfindet und dass wir Gott preisen und ihn ehren und dass wir von da aus eben auch diese Freude haben. Israel wird im Wesentlichen da angesprochen in der Apostelgeschichte 2. Die Tatsache der Anrede an die Israeliten, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Oder Apostelgeschichte 2, 36. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, also an dem Tag, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, als diese 3000 Menschen zum Glauben fanden, da ist also jetzt im Wesentlichen im Fokus der Verkündigung des Petrus Israel. Israel wird angesprochen und es sollte ja auch so sein, dass Israel zuerst angeredet wird und dann geht das weiter auf die Völker. So war der Heilsratschluss Gottes gewesen. Diese 3000 Menschen, die sich da bekehrt haben, da können wir ja sagen, gut, wenn sich heute jemand bekehrt, der kann gleich getauft werden. Das waren aber gottgläubige Juden. Das heißt, die kannten viele Sachen aus dem Alten Testament auswendig. Mindestens kannten sie die 10 Gebote und sie kannten sicherlich auch noch viele andere Texte. Früher wurde das ja mündlich tradiert und sie haben dann die Dinge auswendig weitersagen können. Wenn wir also heute Leute finden würden, die das ganze Alte Testament auswendig kennen und die haben noch nichts von Christus gehört, dann könnten wir die auch nach der Bekehrung sofort taufen, dann wäre auch kein Problem. Da würde auch nichts dagegen sprechen. Aber Taufunterricht gab es jedenfalls, nach dem, was ich im Hebräer 6 gelesen habe, können wir das sehen, dass bereits damals schon der Taufunterricht eingesetzt hat und auch vorher wurde zur Jüngerschaft aufgerufen, eben, dass sich die Menschen dann bekehren. Also die Sendung wurde zuerst Israel erreicht, das ist Apostelgeschichte 13 ab 46 und folgende. Es bedarf unterschiedlicher Zeit, bis jeder Täufling so weit gefestigt ist, dass er aus der Kraft des Geistes leben kann. Und wir haben da viele Richtungen in Deutschland oder auch in Europa, die sehr stark gegen den christlichen Glauben sprechen. Ich denke zum Beispiel an die Postmoderne. Die Geschichte der Wahrheit lief etwa so. Es gibt nur eine Wahrheit zur Zeit der Jünger, zur Zeit Jesu. Dann weiß man nicht mehr, was Wahrheit ist. Zum Beispiel, es gibt zwar hinten beim Auto und vorne beim Auto, das sind räumliche Kategorien, und Gott sagt, was vorne und hinten ist. Das wäre, es gibt eine Wahrheit. Aber die Frage lautet dann, was ist Wahrheit? Beispiel, es gibt vorne und hinten. Was vorne und hinten ist, ist umstritten, muss aber der Mensch selbst finden. Und dann als nächstes, Wahrheit ist relativ, es gibt keine Wahrheit mehr. Und nach der postmodernen Auffassung ist es so, dass es Wahrheit nicht geben kann. Wenn wir sagen, wir glauben, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, dann sind wir für die Leute, mit denen wir reden, da für die Postmodernen sind wir obsolet. Das heißt Balla-Balla, also nicht mehr so ganz dicht im Kopf, ne? Und das ist ein Trend, der sich breit macht in der Welt, in Europa. Da gibt es also viele, die in dieser Richtung gehen. Und zum Beispiel die Giordano Bruno Stiftung. Das ist eine Stiftung zur Verbreitung des Atheismus. Und da haben sie dann viele Professoren bereit gefunden, da so ein Manifest zu unterschreiben. Und zwar 2400 Personen waren das noch im 2011. Da habe ich das im Internet nachgeschlagen. Und aus 30 Ländern sind da Impulse, die diese Stiftung unterstützen. Und die gehen natürlich davon aus, dass, was wir sagen, einfach nicht mehr so gesagt werden kann. Am Schluss der Internetseite war dann ein Video zu sehen, Heidenspaß statt Höllenqualen. Da macht man sich dann nachher noch so lustig über unseren Glauben. Ja, dieser Richard Dawkins ist ein maßgeblicher Vertreter und radikaler Denker. Und er schrieb die Bücher Gotteswahn. Der Gotteswahn, und dann hat er der blinde Uhrmacher verfasst. Er ist sehr oft im Fernsehen zu sehen gewesen und setzt sich dafür ein, um unseren Glauben madig zu machen. Also wenn wir von der Taufe sprechen, von diesem täglich das Kreuz auf sich nehmen und nachfolgen, dann sprechen wir von einem radikalen Schnitt gegenüber den Leuten, die uns dann von diesem Weg abbringen wollen. Und dieser Schnitt sollte auch erfolgen. Richard Dawkins schreibt zum Beispiel, es ist ein Irrglaube, Delusion. Das mit Microsoft Word gelieferte Lexikon definiert Delusion als dauerhafte falsche Vorstellung, trotz starker entgegengesetzter Belege. Und dann macht er weiter. Leidet ein Mensch unter einer Wahnvorstellung, so nennt man ihn geisteskrank, leiden viele Menschen unter einer Wahnvorstellung, so nennt man sie religiöse Menschen. Also das, was sie verfolgen, ist eine Religion. Ja, die Bibel ist abzulehnen, schreibt er weiter. Das ganze Alte Testament, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Literatur. Die Ethik der Bibel ist wertlos. Jeder normale Bürger hätte dann eine Ethik, die besser ist. Und er macht dann so weiter und vertieft das dann noch und kommt dann zum Ergebnis, ein methodischer Atheismus ist grundsätzlich verbindlich. Also wir können zwar nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt, das sieht er ein, das sagt er dann auch, aber wir tun so, als würde es ihn nicht geben. Also methodischer Atheismus bei den Entscheidungen, die dann zu treffen sind. Und was den blinden Uhrmacher betrifft, da hat er eine neue Selektion erfunden, und zwar die kumulative Selektion. Und das hat er dann durchgerechnet und er sagt dann, dass die Natur sich selbst auf die Zielsequenz sortiert. Er bringt dann einen Satz von Hamlet, methinks it is like a Wiesel, also ich denke, es ist wie ein Wiesel. Und dann rechnet er durch, dass wenn die Natur die Eigenschaft hätte, das auf eine Zielsequenz zu sortieren, dann würde das viel, viel kürzer sein in der Zeit, die man braucht. Ja, und kritische Kommentare gibt es dazu genug. Und Professor Walter Smith schreibt dann, dass die Reihenfolge mit gesenkter Entropie noch keine Information gibt. Die Zufallsspiele, die erklären keine Programme. Und das müsste die Übersetzungsmaschinerie müsste ein Logos sein, der also eine gerichtete Intelligenz, der damit arbeitet. Als Beispiel bringt Walter Smith da den Begriff und, auf Deutsch und dann auf Norwegisch, ok. Und er erklärt dann diese drei Buchstaben und, die ergeben nicht die Bedeutung des Wortes und. Ich kann die drei Buchstaben nehmen, UND, aber damit habe ich noch nicht die Bedeutung, die wir mit dem Wort und verbinden. Die Bedeutung ist ein Akt des Geistes und das ist nicht durch Zufall herstellbar, sondern es ist eine Verabredung. Wenn ich zum Beispiel meiner Frau sage, hör mal, der Friseur hat dich heute wieder schön gemacht, ne? Das sage ich auch schon mal, ne? Das kommt schon mal vor. Ja, wenn ich meiner Frau das sage, dann versteht sie das. Aber das ist eine Verabredung. Wir haben verabredet, was wir unter schön verstehen. Das liegt nicht im Wort schön. Das sind nur Buchstaben. Aber was man dann unter schön versteht, das ist dann das, was man vereinbart hat. Und dann ist das natürlich auch wichtig. Der Missionsbefehl heißt also und macht zu Jüngern alle Völker. Im Lukas 14 erklärt Jesus Christus die Jüngerschaft. Und er sagt dann, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Soll ich denn jetzt meine Frau noch hassen? Nee, das ist so nicht gemeint. Das Hebräische Und das Griechische sieht das so, dass ich das an zweite Stelle setzen soll. An erster Stelle ist der Ruf, der mit unserem Christsein einhergeht. Und an zweiter Stelle sind dann eben die Gegebenheiten, die um uns herum sind. Ja, als ich Christ geworden bin, ich erinnere mich noch recht deutlich dran, da hatte ich ein theologisches Problem. Ich wusste nicht, wie ich die Bibel verstehen kann. Und ich bin da drei Jahre habe ich an dem Thema gesessen. Erst habe ich Mathe, Physik studiert, dann Ingenieurwesen und schließlich dann noch Theologie. Und drei Jahre war ich an der Frage, wie kann das sein, dass Mose die 10 Gebote gibt und sagt, das hat Gott gesagt. Sagt er, das hat Gott gesagt, um Eindruck zu schinden, oder hat das Gott wirklich ihm gesagt, dem Mose? Und das war eine Frage, da kam ich nicht raus. Und dann hat Gott mir in Heidelberg die Gelegenheit gegeben, meine Meinung dazu zu ändern. Und das war so, es regnete so ein bisschen. Ich war am Neckar und die SMD war auf einer Tagung, die Studentenmission in Deutschland. Ja, und dann bin ich da spazieren gegangen. Und dann war es mit mir so, dass ich dachte, Gott will mit mir reden. Und ich war der Meinung, wenn er mit mir reden will, kann er auch am Stehen mit mir sprechen. Aber das ging nicht. Ich musste mich hinknien. Und als ich mich hingekniet habe, bekam ich 2 Sätze gesagt, von denen ich nicht wusste, dass sie in der Bibel stehen. Und zwar, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Seit dem Zeitpunkt war die verbale Inspiration klar. Seit dem Zeitpunkt bin ich mit den Texten der Bibel so umgegangen, so wie die Bibel das eigentlich selbst mit sich tut. Aber bis dahin konnte ich das gar nicht alles verstehen. Dann haben wir Römer 6 ab Vers 1, da wird nun erklärt, was die Taufe ist. Also die Taufe ist nicht nur ein Untertauchen in fließend Wasser, sondern ist eigentlich eine Beziehung, die ausgedrückt wird zu Gott. Zum Beispiel Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Das erkennen wir, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist, dass die Sünde abgetan ist, dass nicht wir mehr in Sünde leben müssen und so weiter. Das wird dann genauer ausgeführt. Die Bedeutung der Taufe, also das ist ein Lebensprogramm. Und da sind wir mit drin und da sind wir zu eingeladen, das zu machen. Oder Kolosser 2, Vers 11. Da erklärt Paulus, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Lebens in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. So wird also die Taufe verstanden. Die Taufe selbst ist natürlich ein einmaliges Ereignis. Ich habe auch schon mal getauft. In der Ostsee hatten wir Täuflinge gehabt. Auch in unserer Gemeinde habe ich schon das ein oder andere Mal getauft. Das heißt, es ist eigentlich keine Frage, wer die Taufe vollziehen kann. Es sollten aber Christen sein. Dass ungläubige Pastoren das machen, das ist also für mich nicht zu akzeptieren. Sondern der Mann oder die Frau, die tauft, die sollte auch so ein bisschen Vorbild sein im Leben des Täuflings. Und da kann man auch sagen, dass durchaus eine Lehrerin, die evangelische Theologie studiert hat und Musik, dass die auch mal taufen kann, wenn der Täufling das will und wenn man so in Übereinstimmung ist, dass sie das eben tun darf. Die Taufe ist kein magisch-sakraler Akt, also die Wassertaufe. Der Glaube entscheidet. Menschen, die sich taufen lassen, haben sich entschieden, Sünde zu meiden. Bei der Sünde gibt es eine Spirale, eine Todesspirale. Es gibt da einmal Sünde, Wiederholungssünde, Sünde im Leben dulden. Da hat man schon aufgegeben, da kämpft man nicht mehr gegen. Und dann Leben für Sünde. Leben für Sünde ist eindeutig Götzendienst. Wer für Sünde lebt, der lebt nicht für Gott. Der hat da sein eigenes Programm. Aber Sünde im Leben dulden meint schon, dass wenn wir Punkte haben, wo wir immer mal wieder Wiederholungssünden haben, dass man da irgendwie dann aufgibt zu kämpfen. Die Situation in Jerusalem erreicht in der Petrus-Predigt im Wesentlichen die Juden. Und das hatten wir ja auch schon genannt. Und diese Taufe selbst, die ist dann auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu vollziehen. Das ist natürlich jetzt in diesem Fall so formuliert worden. Es gibt in der Apostelgeschichte 1, 2, 3 und dann im Korintherbrief noch einen Text, wo auf den Namen Jesus getauft wird. Aber das sind im Wesentlichen Taufen, wo der Geist Gottes entweder vorher oder nachher gegeben wird. Das ist eigentlich die Ausbreitung der gesamten Geschichte da. Und ich kann also jetzt, würde ich mich schwer tun zu sagen, ich will auf den Namen Jesus taufen, sondern ich taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie Jesus Christus das angeordnet hat. Das ist die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Geist werden als eine Person bezeichnet. Auf den Namen heißt es da, nicht auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist ein einziger Name, der uns im Vater, im Sohn und in dem Heiligen Geist jedenfalls nach außen entgegentritt. Nach innen kann man das unterscheiden in der Trinität. Aber nach außen, wenn der Geist Gottes handelt, handelt der Sohn und der Vater. Wenn der Vater handelt, handelt der Sohn und der Heilige Geist, sodass von da aus auf diesen einen Namen dann die Taufe zu vollziehen ist. Ja, wenn wir die Jünger angucken, wie sie gelebt haben, die haben ja das Evangelium verbreitet, da sind 11 von 12 umgebracht worden. Einer hat überlebt, aber der war in Gefangenschaft. Das war Johannes auf Patmos, bis er eines natürlichen Todes verstarb. Alle anderen sind umgebracht worden. Zum Beispiel Thomas. Ich war in Indien, habe mir die Thomaskirche da angeguckt und der ist getötet worden auf der Grundlage seines Glaubens. Man hat ihn umgebracht. In Madras, da Chennai heißt das jetzt. Ja, die haben in Indien haben die immer da 2 Namen für eine Stadt. Und dann, je nachdem, welchen Namen man dann nimmt, da ist man eigentlich, reist man dann dahin. Bei mir hatten sie sich beim Flugticketverfahren vertan, da hatten sie einen anderen Städtenamen hingeschrieben und ich kam auf einen ganz anderen Teil von Indien raus, nicht? Und war dann darauf angewiesen, dass ich dann irgendwie noch ein Flugticket kriege, bis ich dann nach Chennai gekommen bin. Und dies habe ich dann auch tatsächlich bekommen. Ich hatte damals so ein Siemens-Handy. Und ich hatte das angemacht und das zeigte mir tatsächlich an, dass ich Kontakt habe mit dem Satelliten. Ich habe von da aus angerufen an meine Firma und die hatten mir gesagt, sie hätten mich bereits vermisst und haben dann dem Flughafenleiter verständigt, dass er mich abholt, dass ich in den Sicherheitsbereich reinkomme und dass ich dann weiterfliegen konnte. Also das war nicht so einfach. Das war schon mit geistlichen Kämpfen, stand das in Verbindung, aber das ist dann so gelaufen. Gut, dann haben wir die Taufe als Leib Christi. Das ist ein sehr interessanter Text in 1. Korinther 12, Vers 13. Wir verstehen unter dem Leib Christi einmal die Universalgemeinde. Das sind alle Christen auf der Erde. Dann die kämpfende, die triumphierende Gemeinde. Und hier haben wir in diesem 1. Korinther 12, Vers 13, da haben wir dann den Leib Christi als konkrete Ortsgemeinde mehr beschrieben. Da haben wir ab Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann wird aufgelistet, was der Paulus unter Leib versteht. Und das ist eben jetzt in diesem Fall nicht die Universalgemeinde, sondern das ist die konkrete Ortsgemeinde. Es gibt ja auch Aufgaben, die die Ortsgemeinde hat. Die Gemeindeleitung legt den Kurs für die Gemeinde fest. Nicht? Und die Gemeindeleitung soll ja auch den Mut haben, Menschen zu ermahnen, die ein bisschen abgekommen sind vom Weg. Die soll man ja eben zu Gesprächen einladen. Und dieses Einladen selbst ist natürlich auch sehr wichtig. Und Luther und Calvin, die sagten mal, wenn es diese Schlüssel gibt, wenn es die Ermahnung nicht gibt in der Gemeinde, dann ist da keine christliche Gemeinde mehr. Luther macht das deutlich, er zitiert das und Calvin zitiert das auch. Sodass also die Gemeindeleitung etwas machen muss, also von der Bibel her ist sie dazu aufgefordert, sodass sie in dieser Richtung dann tätig werden kann. Und das kann sich nur auf eine Ortsgemeinde beziehen und nicht auf die Universalgemeinde. Denn man weiß schon, was in der Universalgemeinde alles los ist. Die Taufe in der frühen Kirchengeschichte. Es gibt erst einmal keinen Exegeten an den Hochschulen oder Universitäten Deutschland, der davon ausgeht, dass es eine Kindertaufe gegeben hat. Kein Exeget macht das in Deutschland. Die Kindertaufe kommt eigentlich nur durch die Dogmatik rein. Das heißt nur, also alttestamentlich, früher die Beschneidung und dann die Kindertaufe. Aber es gibt kein Beispiel, dass Kinder überhaupt getauft worden sind. Wenn man im Bauermann nachliest, das ist so ein griechisches Lexikon, da findet man in drei Texten bei Grüßen, dass wenn die Kinder mit gemeint sind, werden die Kinder ausdrücklich erwähnt. Dann heißt es, grüße das Haus und die Kinder. Und zwar an drei Texten. Und in allen anderen Texten, wo nur das Haus steht, sind die Leute gemeint, die dann mündig sind, die entscheiden können und die sich zu Christus bekannt haben oder bekehrt haben oder was auch immer. Ja, im Neuen Testament gibt es keine Kindertaufe. Und das im Lexikon Bauer habe ich das nachgewiesen zum Thema Haus. Dann im ersten Jahrhundert gibt es keinen Text, der von der Kindertaufe spricht. Im zweiten Jahrhundert, die Didache, da haben wir keine Kindertaufe, sondern wir haben einen Zusammenhang beschrieben mit der Taufe, der nur Erwachsenentaufe zulässt. Und drittens haben wir den Barnabasbrief, der eben auch davon spricht, dass man voll Sünden und Schmutz ins Taufwasser geht. Und das ist natürlich nichts für Säuglinge oder Kinder. Und dann Justin der Märtyrer, der berichtet, wurde hingerichtet später mal und dann schreibt er, getauft wird nur, wer von der Wahrheit der christlichen Lehre überzeugt ist. Das kann doch auch ein Baby nicht, ne? Von der Wahrheit der christlichen Lehre überzeugt sein. Also die Kindersegnung machen wir immer, das ist überhaupt keine Frage, aber Babytaufe, das machen wir nicht. Im dritten Jahrhundert, in der Kirchenordnung von Hippolyt, wird das Taufritual beschrieben, das damals praktiziert wurde. Und dann haben die gefastet, gebetet, die Leute wurden ausgezogen und dann wurden sie untergetaucht ins Wasser, sodass also diese Taufe dann auch nichts für Babys ist. Und dann zum ersten Mal berichtet um 150 bis 223 Tertullian von der Kindertaufe. Und aber er behauptet das nur so, er weist das nicht nach, dass das in der Bibel steht. Und Origenes, er brachte zum ersten Mal 185 bis 254, dass die Kindertaufe apostolisch sei. Dann haben wir den Cyprian, den Bischof von Karthago, und schließlich den Ketzertaufstreit. Und im 4. Jahrhundert wird die Kindertaufe bezeugt. Obwohl damals auch noch tatsächlich christliche Familien waren, die auf dem Sterbebett getauft worden sind. Die zogen das vor, sie wollen getauft werden und dann sterben, damit ihnen die Sünden vergeben sind, damit sie nicht noch Gelegenheit haben, neue Sünden zu begehen. Die Taufe zur Vergebung der Sünden wurde erst später eingeführt von 300 Bischöfen und damit wurde die Kindertaufe praktiziert. Kyrill von Jerusalem hatte die Taufkatechese geschrieben. Das war nichts für Kinder. Dann fünftens Gregor von Nyzanz. Das war auch nicht möglich, dass man da so die Kinder mit einbringen würde. Und der Übergang zur Kindertaufe kommt erst im 7. Jahrhundert zur Zeit Augustinus, der dann das in seinen in seinen Veröffentlichungen schreibt. Die Kindertaufe bei Luther und Calvin hatte ich ja vorhin schon genannt. Bei Calvin ist das das Zeichen, dass wir also zu dem erwählten Volk Gottes zählen. Und ab da hat man das dann gemacht. Ab da wurde die Taufe auch heilsnotwendig. Also was sollen die Frauen denn machen, wenn sie ein Kind kriegen und die Kirche sagt, solange das Kind nicht getauft ist, kommt es nicht in den Himmel. Die können ja nicht, gar nicht viel machen. Die haben ja Angst. Sodass es dann die Taufe in Utero gab, das habe ich mir noch nicht vorstellen können. Also im Mutterleibe, wenn ein Kind verstirbt im Mutterleibe, dann wird es in Utero getauft. Und das kann ich mir auch nicht denken, wie das dann so passieren soll. Aber jedenfalls haben sie es gemacht. Ja, gut, soweit. Das geistliche, wesentliche Prinzip bei der Taufe, was wir bedenken sollen, ist, dass wir der Sünde gestorben sind. Und das gilt es auch wiederholt zu sagen, weil die Sünde wie so ein Todesspirale ist. Man kommt durch Sünde immer weiter weg vom Zentrum und ist irgendwann mal nicht mehr da, nicht mehr in der Gemeinde. Man geht seinen eigenen Weg, man fragt nicht mehr nach Gott, sondern hat eben die Welt lieb gewonnen und geht dann woanders hin. Ja, das war also der wesentliche Hauptgedanke. Und wenn wir taufen, dann ist es egal, wer tauft. Wichtig ist, dass es ein Christ ist und dass er einen guten Kontakt zum Täufling hat. Man kann ja auch mal den Täufling fragen, von wem er getauft werden will. Denn das ist ja nun auch nicht eine Sache, die so beliebig ist, wo man dann über den Betreffenden so verfügen kann. Ja, die Taufe selbst ist dann eben das Ja zur Nachfolge und dass man eben Jünger Jesu Christi ist. Ja, soweit.
Mit dir geredet, haben wir was gelernt, nehmen wir etwas nach Hause mit. Der Herr schaue auf uns, er begleite uns auf unserem Weg zu Menschen, die Hilfe brauchen. Er gebe uns die Kraft, den Mut und die Zeit zum Helfen. Er gebe uns die Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen. Er sei unsere Stärke und Ruhe, Trotz und Halt in unserem Tun. So segne uns der geliebte Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Niemand darf schneller nach Hause gehen. Da gibt es Kaffee und gute Gespräche. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Gottes Segen.